Ja, wir haben diesen Bibeltext gerade gehört. Der ist ja in der zeitlichen Geschichte kurz nach den Ostertagen oder er spielt noch genau in diesen Tagen nach der Auferstehung. Auch so ein bisschen in der Szene, die ihr am letzten Sonntag gehört habt von Peter. Und ich möchte diesen Text in drei Abschnitte unterteilen. Wir werden uns zuerst im ersten Part die Szene der Jünger um Jesus, die örtliche Situation anschauen. Im zweiten Teil werden wir den Auftrag Gottes, diesen Missionsbefehl näher betrachten. Und im dritten Teil geht es um die Zeichen Gottes, um seine Größe, um seine Bestätigung. Ich möchte direkt in diesen ersten Teil starten. Dort haben wir die Begebenheit Maria Magdalena. Jesus begegnet ihr. Es ist auch diese Maria, die zuvor ihn schon kennengelernt hat, der 7 Dämonen ausgetrieben hat. Es ist auch die Maria, die vor diesem Grab stand und zu der Engel gesagt hat, Jesus lebt, er ist auferstanden. Maria hört dieses. Sie geht zu den Jüngern und berichtet ihnen, Jesus ist auferstanden. Das, was er immer angekündigt hat, es ist vollbracht. Er hat Wort gehalten. Aber die Jünger, sie weinen, sie trauern. Sie glauben ihr nicht. Sie glauben ihr nicht, obwohl sie sie kennen. Obwohl sie wissen, dass sie Jesus schon erlebt hat. Obwohl sie auch sie kennen. Jetzt möchte ich diese zweite Szene beschreiben. In dieser zweiten Szene wird hier beschrieben, es sind zwei Männer, die sich auf den Weg machen. Ich denke, diese Szene habt ihr vom letzten Sonntag noch gut vor Augen. Peter hat darüber gesprochen, wie sich zwei Männer von den Jüngern entfernen, wie sie zurück nach Emmaus gingen, wie sie Jerusalem den Rücken zukehren und sagen so, wir glauben nicht mehr, wir können nicht mehr verstehen, wir wissen nicht, was ist da passiert? Jesus hat so viel versprochen, aber jetzt ist er gestorben, er ist nicht mehr da. Was machen wir? Sie sind hoffnungslos. Ihnen begegnet Jesus. Das ist so ein bisschen jetzt die Erinnerung von letztem Sonntag, die ihr hoffentlich habt. Hier wird nur beschrieben, sie begegnen Jesus, sie gehen zurück und sie erzählen es den anderen Jüngern. Aber auch ihnen wird nicht geglaubt. Jetzt stelle ich mir das so vor, wirklich, da sind diese 11 Jünger, die so enttäuscht sind, Jesus ist weg, sie trauern, ihr Herz ist hart. Und dann kommen zwei von ihnen, zwei Männer, die sie ja über Jahre auch begleitet haben, gute Freunde von ihnen sind und sie glauben ihnen nicht. Sie glauben ihnen nicht. Jetzt haben wir die dritte Szene. Jesus tritt in die Mitte. Und Markus legt hier den Fokus nicht auf die Reaktion der Jünger, was sie denken, was sie fühlen. Nein, er legt den Fokus nur auf Jesus, was Jesus sagt. Jesus spricht die Jünger direkt an. Er schalte sie, er fordert sie heraus, er konfrontiert sie mit ihrem Unglauben. Er spricht ihre Herzenshartnäckigkeit an. Er sagt, ihr glaubt mir nicht. Ihr glaubt vor allen Dingen euren Freund nicht, ihr glaubt der Maria nicht, ihr glaubt denjenigen nicht, die es bezeugt haben, dass ich auferstanden bin. Und ich denke, dieser Glaube ist der Schlüssel. Ich möchte noch eine weitere Szene aus Johannes hinzuziehen. Da geht es um Thomas. Thomas, einer der Jünger. Ihm erzählen die anderen Jünger, Jesus ist auferstanden. Und Thomas sagt, das glaube ich nicht. Ich werde es erst glauben, wenn ich meine Hände in seine Wunden lege. Vorher werde ich es nicht glauben. Und Jesus offenbart sich ihm. Jesus kommt in die Mitte, wo Thomas ist. Und Thomas legt seine Hände in Jesu Wunden und glaubt. Und Jesus spricht zu ihm, Thomas, weil du gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind aber die, die glauben, auch wenn sie nicht sehen. Ich möchte diese drei Szenen einmal in Zusammenhang bringen. Ich glaube, Jesus legt in diesen drei Szenen den Fokus auf Glauben, auf persönlichen Glauben der Jünger. Daran, dass sie glauben, dass er für sie an Ostern gestorben und auferstanden ist, dass Jesus lebt, dass das, was er zuvor die Jahre immer angekündigt hat, dass das Wirklichkeit ist, dass das Realität ist. Deshalb auch das Predigtthema glaubt und verkündet das Evangelium. Glaube ist das Fundament, Glaube ist die Basis für die Verkündigung. Aus dem persönlichen Glauben entspringt die Verkündigung. Und deshalb gehen wir jetzt auch zu diesem Hauptteil, zu diesem Missionsbefehl. Denn Jesus hat vorher die Jünger ganz deutlich herausgefordert, glaubt an mich, damit ihr das, was kommt, verkündigen könnt. Jesus fordert seine Jünger auf, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Jesus hat den zentralen Auftrag an seine Jünger. Geht in die Welt. Verkündet das Evangelium. Erzählt es allem. Erzählt es jedem. Erzählt das, was ihr selbst erlebt habt, woran euer Herz hängt, was ihr persönlich glaubt. Erzählt es anderen Menschen. Und in dem Teil danach, da geht es darum, warum sollen sie das tun? Weil Jesus wird hier ganz deutlich, er sagt, wer an mich glaubt und getauft worden ist, wird gerettet werden. Glaube, Taufe, Rettung, das gehört zusammen. Und Jesus macht es auch ganz deutlich, wer nicht an mich glaubt, der wird nicht gerettet werden. Es ist eindeutig hier. Und deshalb ist dieser Auftrag an die Jünger auch so wichtig. Erzählt es allen. Erzählt das, was ihr glaubt, was ihr mit mir erlebt habt, dass ich auferstanden bin, dass ich den Tod überwunden habe. Erzählt es der Welt, damit alle Menschen das Evangelium hören. Jetzt kommen wir zum dritten Teil dieses Bibeltextes. Vielleicht der Teil, den wir manchmal ein bisschen links liegen lassen, vielleicht weil er uns unangenehm ist, weil es um Zeichen geht. Es werden hier Sachen wie Dämonen, es werden Schlangen, es wird Gift, es wird Heilung angesprochen. Themen, die uns in den Gemeinden unbequem sind, weil wir nicht wissen, wie wir sie einordnen. Weil sie uns vielleicht auch manchmal Angst machen. Und deshalb freue ich mich so, dass diese Zeichen hier beschrieben werden. Denn es geht hier wirklich darum, dass es positive Zeichen sind. Hier sagt Gott, glaubt, verkündet das Evangelium. Und das werde ich dazu tun. Ich werde diese Zeichen schicken. Ich werde meine Größe, meine Herrlichkeit, meine Macht, meine Stärke demonstrieren durch diese Zeichen. Das heißt, es sind keine Zeichen, von denen wir irgendwie Angst haben müssen. Nein, es sind Zeichen der Stärke und der Größe Gottes. Ich denke, zu jedem dieser Zeichen könnte man Stunden füllen, sie analytisch auseinandernehmen. Aber ich möchte sie nur kurz mit ein, zwei Sätzen jeweils anreißen. Hier wird gesprochen von Reden in Sprachen. Das kann man ja in zwei Richtungen auslegen. Die einen Ausleger gehen in die Richtung, dass es hier vielleicht konkret um das Ereignis zu Pfingsten geht, wo der Geist Gottes Menschen bevollmächtigte, in unterschiedlichsten Sprachen zu sprechen, damit das Evangelium in der Welt verbreitet werden konnte. Man kann es auch in die Richtung auslegen, das Sprechen in Sprachen, Sprechen in Geistessprachen, dass der Geist Gottes durch einen spricht zur eigenen Erbauung. Ich denke, beide Auslegungen sind hier vollkommen legitim, denn es geht um das Wirken des Geistes. Jetzt sehen wir vielleicht den Part, der unangenehm ist, den wir nicht einordnen können. Austreibung von Dämonen. Tödliches Gift von Schlangen, so wird es in manchen Übersetzungen genannt. Manche Übersetzungen, wie auch diese hier, definieren das ein bisschen auseinander. Sie sagen Schlangen und tödliches Gift. Ich denke, ja, wir dürfen uns nicht davor verstecken. Wir leben in einer Welt, wo es auch das Böse gibt. Wo auch das Böse eine Macht ist. Und wo auch das Böse uns was anhaben kann. Aber dieser Text sagt ganz eindeutig, dass Gottes Größe und Gottes Kraft weit über dem ist, was das Böse kann. Und dass in der Verkündigung des Evangeliums Zeichen passieren können, dass Gottes Geist wirkt und das Böse keinen Raum hat. Das letzte Beispiel, was wir hier im Text sehen, ist das Auflegen von Händen, das Beten in Jesu Namen um Heilung. Ich denke, das ist wahrscheinlich der Teil, den wir in unseren Gemeinden in Deutschland hier am meisten kennen. Dass wir für Kranke beten, um Gesundheit. Und ich denke, was wir hier in diesem Text sehen, ist, dass es sich um Zeichen handelt. Dass es keine Anleitung ist, dass jedes Mal Heilung eintritt. Nein, aber das ist wohl auch der Auftrag oder die Aufforderung ist, so zu beten. Für Heilung. Und dass Gott in seiner Größe Heilung schenken kann. Und dies auch immer wieder tut. Jetzt haben wir die Verse 19 und 20. Die Szene, die Rede von Jesus ist vorbei. Und wir sehen Jesus, Herr, Jesus der Herr, so wird er hier genannt, ist in den Himmel aufgefahren. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist da, wo er hingehört. Jetzt haben wir den Vers 20, ein Vers, der vielleicht einfach so ein bisschen hinten rangehängt wird, der aber, ich glaube, eine zentrale Bedeutung hat. Markus, ja, ändert hier seinen Sprachstil. Er spricht auf einmal in Vergangenheit. Jene aber zogen aus und predigten überall. Den Auftrag, den Jesus an seine Jünger gegeben hat, den haben sie aufgenommen. Sie haben ihn erfüllt, sie sind in die Welt gegangen, sie haben das Evangelium von Jesu Botschaft verkündet. Und dann die Zusage. Der Herr wirkte mit ihnen und folgende Zeichen bestätigten sie. Das heißt, ja, der Geist Gottes war mit den Jüngern. Und die Zeichen, die wir eben gehört haben, die haben sich erfüllt. Das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Was die Jünger und was die Nachfolger Jesu wirklich erlebt haben. Ich möchte diese Predigt nochmal kurz zusammenfassen. Glaubt und verkündet das Evangelium. Der persönliche Glaube ist das Fundament und die Basis jeglicher Verkündigung. Das, was das Herz jedes Einzelnen von uns ausmacht, woran wir hängen, das ist das, was wir auch verkündigen. Ja, wir haben von diesem Auftrag Jesu an seine Jünger gehört. Verkündet das Evangelium allem, jedem, der gesamten Schöpfung. Denn nur wer an mich glaubt, der wird gerettet werden. Das gehört zusammen. Deshalb auch der Auftrag der Verkündigung. Zu guter Letzt haben wir über die Zeichen gesprochen, über Gottes Größe, über seine Herrlichkeit, wie er wirkt. Es ist natürlich die Frage, was hat das heute mit uns zu bedeuten? Dieser Auftrag war natürlich 1:1 an die Jünger gerichtet. Sie waren direkt vor ihm. Aber ich denke, dass dieser Auftrag nach wie vor für uns heute eine klare Bedeutung hat. Dass dieser Auftrag auch nach wie vor für uns richtig ist. Und ich möchte am Beispiel der Jünger bleiben, an den ersten Versen, die Jesus an sie wendet. Wie steht es um unseren persönlichen Glaube? Wenn wir jetzt die Ostertage nochmal uns daran erinnern, glaubst du, glaubt ihr, glaube ich, glauben wir persönlich daran, dass Jesus für uns auferstanden ist? Das ist die zentrale Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt. Also auch die Frage an uns, glauben wir das persönlich? Glauben wir, dass Jesus auferstanden ist? Ich denke auch gerade die Auseinandersetzung mit dem persönlichen Glauben ist wichtig. Ist auch wichtig, haben wir vielleicht in unserem Glauben Themen, Fragen, die uns stören, mit denen wir uns auseinandersetzen müssten? Dann möchte ich dich ermutigen, setz dich mit diesen Fragen auseinander. Setz dich damit auseinander, was dir vielleicht unbequem ist, was du vielleicht nicht verstehst. Denn dein persönlicher Glaube ist das Fundament deiner Verkündigung. Und den Auftrag, das Evangelium zu verkünden,